Da muss man ja manchmal nur das Guinness-Buch der Rekorde aufschlagen und dann staunt man Bauklötze, wozu Menschen letztlich fähig sind. Heute schlagen wir nicht das Guinness-Buch der Rekorde auf, sondern wenn wir nochmal an heute nachdenken, dann muss dieser Mann hier kommen, der auch sämtliche Rekorde gebrochen hat. Lionel Messi, der Fußballspieler aus Argentinien. Er hatte ja schon beim letzten Spiel den Torschützen-Weltrekord bei Fußball-Weltmeisterschaften gebrochen, aber heute Nacht hat er noch mal eins draufgesetzt. Also er hat schon 19 Tore bei Fußball-Weltmeisterschaften geschossen und er ist der einzige Spieler aller Zeiten, der bei 6 Fußball-Weltmeisterschaften dabei war. Also er ist nicht mehr der Jüngste, knapp, glaube ich, 38, 39, also er geht ganz stark auf die 40 zu. Also Rekorde, denke ich mal, beeindrucken. Und dann gibt es aber auch ganz verrückte Rekorde. Zum Beispiel, ich habe mir überlegt, ob wir das machen. Und zwar gibt es eine Gemeinde in Uganda, in Kampala, die hat einen Weltrekord aufgestellt. Und zwar bei einem besonderen Gottesdienst haben sie geklatscht. Und sogar auf einer Lautstärke von 120 Dezibel, also richtig laut. Und was schätzt ihr, wie lange? Sie haben es ausgehalten, 3 Stunden und 16 Minuten ununterbrochen. Also ihr dürft mal kurz klatschen, ne? Also, für Jesus zu klatschen. Der Pastor hatte dann gesagt, wir wollten zeigen, dass wir trotz aller Herausforderungen, eben auch in Uganda, immer Grund zur Dankbarkeit haben. Unsere größte Dankbarkeit gilt Jesus. Also von daher mal 3 Stunden lang nur für Jesus klatschen. Also fand ich einfach toll. Und dann habe ich noch einen ganz besonderen, sage ich mal, anlässlich dieses Gottesdienstes Weltrekord entdeckt. Und zwar die längste Predigt aller Zeiten. Was schätzt ihr, wie lang ging die? Ich versuche sie heute zu toppen. Also, ich will mal was hören. Was schätzt ihr?
10 Stunden.
Knapp daneben. Man sieht es auf der nächsten Folie. Dieser Mann hier, Zach Zehnder, Pastor aus Amerika, 53 Stunden und 18 Minuten am Stück. Also fangen wir heute mal an. Wo sind die Mathematiker? Wenn ich jetzt anfange, 53 Stunden drauf, wann müsste ich aufhören? Irgendwann mal am Dienstag, ne? Also ganz grob, ne? Lassen wir es mal. Also, beeindruckend, was Menschen leisten können. Man hat herausgefunden, der Pastor hat alle seine Predigten, irgendwie, die er jemals gehalten hat, zusammengefügt und eine nach der anderen dann gehalten. Naja, so kann es manchmal gehen, ne? Also, aber ihr Lieben, Leistung definiert in unserer Zeit ja eigentlich fast alles, oder? Also Leistung zählt, Leistung bringt Geld und Leistung definiert auch Erfolg. Da kommen wir gar nicht raus. Allein schon unsere Sprache, wie oft da Leistung vorkommt. Leistungsgesellschaft, Leistungsdruck, Leistungsexplosion. Und unser ganzes System, in der Schule gibt es Leistungsnoten, an der Uni gibt es Leistungspunkte und im Beruf, je nachdem wo man ist, gibt es Leistungsbewertungen. Na, die Wirtschaft schwächelt aktuell, deswegen gibt es nicht so viele Bonizahlungen mehr, aber je nachdem, wer ordentlich was leistet, extra leistet, kann den einen oder anderen Euro mehr auf dem Konto haben. Und anerkannte Leistung tut gut, nicht wahr? Wenn ich sage, Mensch, Band, habt das super gemacht, klasse, oder? Tut gut, oder? Ja, na? Oder wenn hier jemand sich müht, damit hier der Gottesdienstraum, die Kirche schön ist, geputzt ist. Anerkannte Leistung tut gut, wehe dem, man übersieht sie. Na? Oder wenn der Mann heimkommt und die Frau bestens gekocht und der Mann schlingt das Essen einfach rein und irgendwie mal irgendwie ganz nett, sondern ein Dankeschön, ne? Anerkannte Leistung, was jemand gemacht hat, das tut gut. Und wenn sie nicht kommt, dann macht es manchmal auch was mit uns aus. Ne? Wir setzen uns ein, mühen uns und dann fehlt vielleicht ein Danke oder ich wurde gesehen, dann macht das was mit uns. Durchaus, oder? Oder seid ihr hier schon in anderen Sphären unterwegs? Dann kann es kurz so sein. Und passt mal auf, bei der nächsten Vorstellungsrunde, die ihr erlebt, irgendwo im Beruf, in der Schule oder egal wo, wie oft in Vorstellungsrunden was betont wird? Eine Leistung. Was habe ich gemacht? Wo komme ich her? Manchmal noch den Titel, das und das, das und das. Also man schmückt sich natürlich mit den Dingen, die man irgendwie gemacht hat. Da steckt ja letztlich auch Leistung dahinter. Und überall, selbst, wir haben ja auch noch einen Sohn bekommen, relativ spät, waren lange kinderlos und haben dann auch festgestellt, der Leistungszug geht ja schon im Kindergarten los, ne? Was kann denn deiner schon? Spricht er schon? Läuft er schon? Krabbelt er schon? Was kann er schon? Das kann manchmal schon extrem irgendwie auch unter Druck bringen, oder? weiß ja nicht, wo sind die Mamas, seid ihr da immer so ganz cool? Ja? Nicht unbedingt, auch da merkt man schon, wie schnell irgendwie, was kann einer, was bringt er mit, was ist, wie dem, er ist sprachlich ein bisschen hinterher oder entwickelt sich vielleicht nicht so ganz, fühlt man sich vielleicht irgendwie gleich schlecht, weil er irgendwie oder sie irgendwie nicht die Leistung bringt. Komisch, ne? Also es ist echt verrückt, wir leben in einer Zeit, in der wirklich Leistung zählt. Man sagt vielleicht auch, du bist das, was du tust. Oder, und das passt natürlich auch ganz gut, ich schaffe, darum bin ich. Ja? Schaffe ich jetzt Schwäbertum, ne? Anders, wir sagen eher, ne, das Kart war es, ich denke, darum bin ich, ne? Aber manche Menschen sagen, das, was ich schaffe, das bin ich. Und das merken dann meistens und spätestens die Menschen, die aus einem sehr schaffigen Berufsleben dann in den Ruhestand kommen. Manche haben das schon hinter sich. Und dann merkt man vielleicht auch mal, oh, irgendwie, ich bringe nicht mehr die Leistung oder ich kann auch gar nichts mehr leisten. Was bin ich jetzt noch wert? Ne? Das kommt meistens dann auch im Alter. Und spannend ist es natürlich dann auch, dass wir dieses Gesetz, das durchaus echt gefährlich ist, ich schaffe, darum bin ich, irgendwie auch auf Gott übertragen. Weil wir dann denken, Gott liebt mich, wenn ich was leiste. Na? Wenn ich mich hier irgendwie einbringe, wenn ich engagiert bin, womöglich doch in der Mission, die hat Gott besonders lieb. Ne? Das sind die Spitzenklasse, ne? Weil die so viel einsetzen. Ne? Aber ist auch total falsch. Oder Gott ist nur zufrieden mit mir, wenn ich irgendwas vorweisen kann. Irgendwie eine Mitarbeiter in der Gemeinde, irgendein Amt und so weiter und so fort. Nee, Gott ist da total anders. Bevor wir etwas für Gott tun, hat er etwas für uns getan. Das ist die gute Botschaft, das ist das Evangelium und das ist wirklich auch die Botschaft, die dieses Gesetz unserer Gesellschaft auch durchbricht. Es ist seine Leistung, die zählt, seine Megaleistung und seine Rekorde. Sein Handeln ist entscheidend und deswegen möchte ich das heute so richtig zum Glühen bringen anhand eines Bibeltextes, den ich dann eben auch so umschreibe. Es geht um Gottes Megaleistungen und Gottes Weltrekorde. Ja? Heute schauen wir mal wirklich auf den Gott, der wirklich der Weltrekordhalter in so manchen Disziplinen ist. Und in der Hoffnung, dass uns das natürlich dann auch entsprechend motiviert. Ich lese uns einen Text aus 1. Korinther 1, 4 bis 9 und er wurde vom Missionarsleistungsträger. Ne? Da heißt es, jedes Mal, wenn ich für euch bete, danke ich meinem Gott für die Gnade, die er euch durch Jesus Christus geschenkt hat. Durch ihn hat er euch in jeder Hinsicht reich gemacht. Reich an geistgewirkten Worten und reich an geistlicher Erkenntnis. Er hat die Botschaft von Christus, die wir euch gebracht haben, in eurer Mitte so nachhaltig bekräftigt, dass euch nicht eine von den Gaben fehlt, die er in seiner Gnade schenkt. Nun wartet ihr sehnsüchtig darauf, dass Jesus Christus, unser Herr, in seiner ganzen Herrlichkeit erscheint. Gott wird euch die Kraft geben, im Glauben fest zu bleiben, bis das Ziel erreicht ist, damit an jenem großen Tag, dem Tag unseres Herrn Jesus Christus, keine Anklage gegen euch erhoben werden kann. Ja, Gott ist treu, er wird euch ans Ziel bringen, denn er hat euch dazu berufen, jetzt und für immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein. So, ihr Lieben, Gott, so sage ich, ist Weltklasse. Und er ist der Weltrekordhalter, und zwar in den Disziplinen Gnade, Kraft und Treue. Das springt uns in diesem Text entgegen. Und sein Sohn, er ist der Weltmeister. Er schafft, damit ich etwas bin. Nicht ich schaffe etwas, damit ich etwas bin, sondern er schafft etwas, damit ich etwas bin. Wenn man den Text nur ganz kurz anschaut, fällt auf, das ist ja der Anfang eines Briefes von Paulus geschrieben. In diesen paar Versen 6-mal taucht Jesus auf. Das heißt, er beginnt, wenn er sich über die Gemeinde Gedanken macht und anfängt zu schreiben, steht ihm zunächst mal irgendwie auch Jesus vor Augen, denn das sehen wir schon, so oft taucht er auf. Und interessanterweise fängt Paulus auch nicht an, am Anfang des Briefes seine Leistungen zu betonen. Hier schreibt euch der Gemeindegründer Paulus, ich, der das gegründet habe, ich, der hier das Fundament gelegt habe, ich, der ich euch unterwiesen habe, ich habe euch nochmal was zu sagen. Sondern er denkt an die Leute und er dankt zunächst auch mal. Also er schaut nicht auf seine eigenen Leistungen oder Rekorde. Er sagt auch nicht unbedingt, was ihr als Christen da vor Ort schon gemacht habt. Und er beginnt auch nicht, und jetzt kommt es mit den geistlichen Schieflagen der Gemeinde. Weil wenn man den Brief weiterliest, dann stellt man fest, uiuiui, ihr lieben Korinther, da ging es ganz schön unterirdisch zu. Oh, da gab es Streit, da gab es Parteiungen, eieiei, sexuelle Verirrungen, Unmoral, Gottesdienstchaos, geistlicher Hochmut, all das. Muss man nur durchlesen, was da so alles kommt und was er dann nachher noch adressiert. Aber am Anfang von keinem ein Wort davon. Die Gemeinde war in vielem ein echtes Sorgenkind und trotz all ihrer Fehlleistungen, was wirklich schief lief, wo man wirklich sagen muss, so geht's doch nicht, muss man auf den Tisch hauen. Wie könnt ihr nur so als Christen miteinander umgehen? Das geht gar nicht. Sondern er beginnt nicht mit Kritik, sondern mit Dank. Und er blickt auf den Reichtum Gottes und das, was Gott den Korinthern geschenkt hat, bevor er dann später sicher auch ermahnt und korrigiert. Also er schaut nicht auf das Menschenwerk, sondern auf Gottes Werk. Dazu gibt es jetzt heute eben drei Gedanken. Gott schenkt Jesus Gnade, niemand ist so reich und so großzügig. Niemand. Vers 4 können wir nochmal lesen. Jedes Mal, wenn ich für euch bete, danke ich meinem Gott für die Gnade, die er euch durch Jesus Christus geschenkt hat. Durch ihn hat er euch in jeder Hinsicht reich gemacht. Reichtum ist ja so eine Sache, ne? Bei Reichtum fällt mir dieser Knabe ein hier. Tesla und Twitter-Chef Elon Musk. Er zählt ja aktuell zu den reichsten Menschen dieser Welt. Forbes hat im Oktober 2025 ihn nochmal zum Allerreichsten erklärt. 500 Milliarden US-Dollar soll er haben. Können ein bisschen was abdrücken an die Mission, wäre auch nicht schlecht, ne? Dann wären manche Probleme gelöst. Naja, aber es muss erbeten sein. Aber aufgepasst, selbst dieser Reichtum verblasst zu dem, was Gott uns in Jesus Christus schenkt und was wir in Christus haben. Denn Gottes Reichtum, er wird nicht in Geld, in Aktien, in Immobilien gemessen. Sein Reichtum ist eben Gnade. Die Währung Gottes ist Gnade. Und diese Gnade wird eben nur im Glauben empfangen und nicht durch irgendetwas, was ich getan habe und irgendwie, sondern sie wird mir in die Hände gelegt. Paulus dankt nicht für Größe, Einfluss und auch für den Erfolg der Gemeinde, sondern für die Gnade, die sie in Jesus Christus erhalten haben. Im Epheserbrief drückt er das nochmal ein bisschen anders aus, aber es geht in die allergleiche Richtung. Er sagt, gepriesen sei der Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat. Und jetzt kommt es, mit jedem geistlichen Segen in Christus. Also mit allem, alles, was Gott hat, vom Himmel her, als der Schöpfer des Himmels und der Erde, alles, was er zu bieten hat, hat er uns in Jesus Christus gegeben und geschenkt. Von daher zählen wir zu den reichsten Menschen der Welt, wenn wir Jesus Christus haben. Manche nicken, das ist gut, gell? Von daher kann man nur jubeln, wenn man sagt, diesen Reichtum habe ich, diesen geistlichen Segen, mit dem bin ich beschenkt. Jetzt sollte man sich fragen, worin besteht denn dieser Reichtum? Kann man das so messen, ne? Auf meinem Konto kann ich sagen, wie viel ich habe oder wie viel ich nicht habe. Ja? Aber diesen geistlichen Segen, den beschreibt Paulus dann auch mal im Epheserbrief. Und da zählen jetzt ein paar so Schlagwörter dazu, die wir als Fromme natürlich immer ganz gerne benutzen. Aber die müssen wir mal, immer wieder mal hören. Wir sind erlöst, uns ist vergeben, wir sind geliebt, wir sind angenommen, wir gehören dazu. Ah, im Zeitalter der Einsamkeit. Corona hat so eine große Welle der Einsamkeit in unserer Gesellschaft verursacht, dass man eigentlich sagen kann, preist den Herrn, wer irgendwie Zugehörigkeit findet in einer Gemeinde, in einer Gemeinschaft und eben zum Leib Christi, zur weltweiten Gemeinde. Was ist das für ein Geschenk, was für ein Reichtum, wenn ich sagen kann, ich habe Geschwister im Herrn, Schwestern und Brüder, auch wenn sie manchmal ein bisschen schräg sind, aber ich habe sie und ich gehöre dazu. Das ist ein Reichtum. Sinn habe ich habe Perspektive, ich habe eine Hoffnung, ich habe Ewigkeit. Das ist der Reichtum, liebe Schwestern, liebe Brüder. Und deswegen ist Gnade wertvoller als alles Materielle. Alles Materielle als jeder irdische Reichtum. Ich möchte es auch noch mal illustrieren, weil ich heute eine flammende Rede eben für die Gnade Gottes halten will, anhand einer Geschichte. Und zwar ist es die sogenannte Traumgeschichte, die ich mal gelesen habe in einem Buch, die sehr schön illustriert den Reichtum der Gnade Gottes. Und zwar ist es so, in der Geschichte, es träumt ein Mann, er steht in einem großen Raum voller Regale und verschiedener Boxen. Hunderte, Tausende sind da und es hat verschiedene Etiketten auf diesen Boxen. Da steht dann Freunde drauf, Ängste, Worte, die ich gesagt habe, Lügen, die ich erzählt habe, Menschen, die ich verletzt habe, Menschen, die ich ermutigt habe. Also irgendwie merkt der Mann in seinem Traum, oh, er ist in einem Raum, in dem sein komplettes Leben dokumentiert ist. Alles findet sich in diesem Raum vor. Und da wird es ihm ein bisschen unangenehm, weil er fängt bei manchen Boxen, die er aufmacht, da sind lauter Kärtchen drin, er nimmt sie raus und liest und bei manchen muss er schmunzeln, Menschenskinder, welche Witze der so erzählt hat, bei manchen Dingen ist ihm peinlich, da errötet er. Dann gibt es eine Box, die er am liebsten ignorieren würde, Gedanken, die ich nie aussprechen würde, die sind da auch alle schön gelistet. Er öffnet sich und er schämt sich eigentlich, weil er da feststellt, wow, wenn mal so das ganze Leben so offenbar ist und dokumentiert wurde, hat er gedacht, okay, ich nehme die Karten, die ich nicht will, die zerreiße ich und irgendwie schaue ich, dass ich die irgendwie eliminieren kann. Aber es geht nicht. Jede Karte bleibt bestehen. Und dann entdeckt er noch so eine Box, wo es heißt, Menschen, denen ich von Gott erzählt habe. Uiuiui, das war überschaubar, da war fast nichts drin. Ei. Und dann fängt er an zu weinen. Im Traum. Er fängt an zu weinen und denkt sich, oh Mann, ist das schlimm und schrecklich. Und dann kommt in den Traum, läuft Jesus in den Raum rein. Und er denkt sich, ach du meine Zeit, alle können hier reinkommen, aber nicht Jesus. Den kann ich jetzt hier gar nicht gebrauchen. Und Jesus, er geht hin, öffnet jede Box, liest jede Karte und seine Augen füllen sich auch mit Tränen. Und der Mann im Traum schreibt nur, nein, bitte nicht, mach's nicht. Und dann nimmt Jesus jede Karte, streicht sozusagen das, was auf der Karte draufsteht, durch und unterschreibt mit seinem eigenen Namen all das, was da so lief oder eben auch nicht lief. Und der Mann denkt sich, nee, das darf doch nicht sein. Und am Schluss kommt eben Jesus in den Traum, legt seinen Arm um diesen Mann und sagt letztlich nur, es ist vollbracht. Und in diesem Moment weiß der Mann, alles, was ihn beschämt oder belastet, bedrückt, all das, was nicht in Ordnung war, hätte er selber nicht rückgängig machen können. Aber Jesus hat es getan, Jesus hat es getragen. Das ist Gnade. Das ist Gnade. Gnade, die heilt, Gnade, die frei macht und Gnade, die dann letztlich auch einen Neuanfang schenkt. Das ist es, was Paulus hier auch in diesem Text vor Augen hat, wenn er an die Korinther schreibt. Gnade war auch für Paulus nicht nur irgendwie eine nette Theorie, sondern sie war Lebensgeschichte. Ihn, der ja Menschen verfolgt hat, der die Gemeinde Jesu verfolgt hat, auch ihn hat Jesus erreicht. Die Gnade hat ihn gefunden und sein Leben radikalst verändert. Und das war unverdient. Deswegen konnte Paulus dann auch mal schreiben, auch in diesem selben Korintherbrief, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Alles, was ich bin, alles, was ich tue, alles, was er durch mich wirkt, das ist letztlich Gnade. Die Gnade, die hat mich gefunden, sie hat mich gerufen und mich verhindert. Deswegen können wir sagen, Gnade macht uns nicht perfekt, aber sie macht uns neu. Gnade macht uns nicht stolz, sondern dankbar. Sie macht uns nicht passiv, sondern bereit, auch Jesus zu folgen. Das ist das Geschenk der Gnade. Leider ist es oft so, und das hat auch schon Dietrich Bonhoeffer zu seiner Zeit im Dritten Reich benannt und betitelt und auch an der Kirche kritisiert, dass er dieses Stichwort gebraucht hat, billige Gnade. Gnade ist nicht billig, sagt er. Denn billige Gnade ist immer irgendwie auch Gnade ohne Nachfolge. Das ist so eine Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne Jesus Christus. So eine Gnade, die eigentlich irgendwie nichts kostet, die nichts verändert, die nichts fordert. Eine Gnade, die Vergebung verspricht, ohne dass sich das Herz dann wieder Gott zuwendet. Oder Gnade, die Jesus als Retter will, als Heiler vielleicht, aber nicht als Herrn über dem Leben. Das geht ja so, gell? Herr Jesus, gib mir das und ich will das, aber weh dem, der Herr will vielleicht was von mir. Das ist billige Gnade, es einseitig haben zu wollen. Eine Gnade, die tröstet, aber nicht verwandelt. Deswegen spricht der Bonhoeffer auch von dieser kostbaren Gnade, die ruft in die Nachfolge, auch in die Hingabe, auch in ein neues Leben. Sie kostet uns unser altes Leben, aber sie schenkt uns das wahre Leben. Ja, sie kostet uns das alte Leben, aber sie schenkt uns das wahre Leben. Und sie ist frei für uns, aber sie ist extrem teuer für Gott. Ja, und warum? Weil sie den Sohn gekostet hat. Gott hat es seinen Sohn gekostet, damit er uns begnadigen kann. Und deswegen ist dann Gnade etwas, was uns verändert, unser Leben. Weil wir wissen, Gnade hat Gott was gekostet. Interessanterweise spricht Paulus in diesem Text auch von dieser Gnade, die eben auch Gaben freisetzt. Na, auch das ist ein Teil davon, dass wenn wir begnadigt sind, dann werden gabensichtig. Er schreibt hier, in ihm seid ihr in jeder Hinsicht reich geworden. Ihr habt an keiner Gnadengabe Mangel. Das ist doch wunderbar. Also Gottes Reichtum zeigt sich eben auch darin, dass er uns beschenkt mit Gaben, die wir einsetzen dürfen, auch hier in der Gemeinde. Und das ist auch eine wunderbare Vielfalt, dass es Menschen gibt, die mit Worten dienen können oder mit der Erkenntnis, mit der Ermutigung oder eben auch ganz praktisch. Und eine Gemeinde Jesu, diese Familie, lebt davon, dass eben auch jeder diese Gabe mit einbringt. Und diese Gnade, sie führt immer auch zu einer Dankbarkeit und Freude. Für die, die sich theologisch ein bisschen interessieren, ne? Allein schon das Wort Gnade heißt im Griechischen Charis, die Charis. Die in der zweiten gibt es als Gabe in den Charismen, Charismata, das sind die Gaben, die wir haben. Und Eucharistia, ne, das kennt man ja von den Katholiken, ne? Die Eucharistiefeier ist sozusagen die Dankbarkeit, ne, dass wir das, was Gott uns gibt und Gaben, dankbar in Empfang nehmen. Und Chara, gleiche Wortstamm, Charis, Chara, ist die Freude. Und das Charizomai bedeutet Gutes tun und was schenken. Das ist sozusagen der Gnadenloop, der Gnadenkreislauf. Du kriegst was, du bist beschenkt und du wirst dankbar und fröhlich, aber die Freude führt dazu, dass du irgendwie dich auch, sie motiviert zum Guten. Das ist der Kreislauf der Gnade. Und wo sie so läuft, ist sie gesund und sie wirkt und schenkt Leben. Weil wir Gnade empfangen haben, geben wir auch Gnade weiter. Und weil wir Barmherzigkeit erfahren haben, leben wir missionarisch. Und sind als Mission unterwegs und auch als Gemeinde missionarisch. Gnade ist Gottes größter Weltrekord. Halten wir das einfach mal heute fest. Kommen wir zum zweiten. Ich beginne hier auch mit einem weltlichen Rekord. Und zwar mit diesem Mann hier. Hofur Julius Brönsson. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Aus Island. Er gilt aktuell als der stärkste Mann der Welt. Er hat unglaubliche 505 Kilogramm gestemmt beim Strongman-Wettbewerb in der Disziplin Deadlift, also Kreuzheben. Ne? Also 505 Kilo. Also werde ich es mal probieren nachher, können wir mal ausprobieren. Ne? Aber mir geht es jetzt hier nicht um den Deadlift, auch Paulus geht um, sondern Paulus schreibt in diesem Text auch etwas von Kraft. Und zwar, Gott gibt Glaubenskraft, keiner ist so stark wie er. Dort heißt es im Text, Vers 8, Gott wird euch die Kraft geben, diese Kraft, im Glauben fest zu bleiben, bis das Ziel erreicht ist, damit an jenem großen Tag, dem Tag unseres Herrn Jesus Christus, keine Anklage gegen euch erhoben werden kann. Also in diesem Dankgebet sicher denkt Paulus nicht an den Strongman-Wettbewerb, aber er spricht von einer Kraft, die jeden menschlichen Rekord übersteigt. Und zwar ist es die Gotteskraft. Unser Gott ist stark und er beschenkt uns mit seiner Kraft. Gott hat das selber dafür festmachen, stabilisieren, unerschütterlich machen. Das bedeutet jetzt selbst auch, wenn wir im Glauben unterwegs sind, wird der ganz oft so gesagt, du Jesus, nach, zieh die geistlichen Stumpfe noch ein bisschen hoch, geistlicher Schweiß, der gehört sicher vielleicht auch an manch der einen oder anderen Stelle dazu. Aber es ist immer erst Gottes aktives Handeln an uns. Gott ist es nämlich, der uns festigt. Gott ist es, der uns im Glauben so stärkt, dass wir ans Ziel kommen. Es ist nie unsere eigene Willenskraft, sondern Gottes Kraft, auch das Ziel zu erreichen. Seine Kraft, aus der wir leben. Und ich glaube, das müssen wir immer wieder ganz neu lernen, diese Kraft, die Gotteskraft anzuzapfen und aus ihr zu leben. Denn wir, wenn wir ehrlich sind, sind doch viel zu schwach, zu orientierungslos und aus eigener Kraft. Wenn wir sagen, ich halte immer an Gott fest, also puh, meine Kraft lässt da relativ bald und schnell nach. Aber es ist die Hand Gottes, die mich hält, auf Kurs hält, mich korrigiert und für mich ist. Deswegen ist Glaube immer auch ein Geschenk und wir die Empfangenden. Nicht wir halten an Gott fest, sondern er hält an uns fest. Und Paulus sagt hier, er wird uns festigen bis ans Ende. Das ist doch tröstlich, das ist Mut, bis Jesus wiederkommt. Er sorgt dafür, dass wir das Ziel erreichen und dass wir untadelig vor ihm stehen können. Und es gelingt durch diese Predigt von Christus, spricht der Paulus, die ist gekommen, hat Christus gepredigt und das hat die Kraft auch freigesetzt. Ich will Mut machen in all unseren Gruppen und Kreisen in der Gemeinde, es braucht die Predigt von Christus, die Kraft gibt und Kraft schenkt. Man kann da alles Mögliche predigen, ne? Über Politik und Klima und was weiß ich wie. Ne? Es gibt viele wichtige Themen, die soll man auch mal diskutieren und besprechen. Aber was wirklich Kraft gibt und was Kraft freisetzt in unserem Leben, in dem Leben unserer Gemeinde, ist wirklich die Predigt von Christus. von ihm und seinem Wort. Deswegen immer wieder die Prüfung, ist Christus im Mittelpunkt, weil Jesus die Quelle aller Kraft ist. Er wird nicht müde, er wird nicht kraftlos, er schwitzt auch nicht so wie wir vielleicht und sagen, wann ist er endlich fertig? Wann gibt es endlich die Cola oder wann gibt es das kalte Getränk? Ne? Menschen können nur begrenzt halten. Das merkt man spätestens am Sterbebett oder so, oder wenn man mit Menschen zu tun hat, wenn man sagen muss, okay, ich kann als Mensch auch nur eine gewisse Zeit jemanden begleiten, meinem liebsten Menschen, die Frau oder den Mann. Irgendwann, wir Menschen können nicht bis zum Schluss halten. Aber Gott ist es, der uns hält. Gott ist der, der treu ist. Und Menschen enttäuschen auch, das erleben wir ja auch. Ne? Da denkt man, Mensch, der hat sein Versprechen gegeben, der ist bei mir, der lässt mich nie los. Aber es ist manchmal so, dass Menschen enttäuschen. Gottes Hand, sie hält, sein Arm ist nicht zu kurz, um zu retten. Darauf ist Verlass. Gott bringt mich ans Ziel auch durch die Nacht. Das hat auch diese Frau hier erlebt. Das ist Katharina von Hausmann. Ich gebe es zu, sie schaut nicht sonderlich freundlich. Aber sie lebte 1826 bis 1901. Sie war Missionskandidatin. Sie hat sich also in einen jungen Missionskandidaten verliebt damals. Die Missionsreise war schon festgesetzt, der Missionsdienst, sie sollten nach Afrika gehen. Sie haben sich noch brav verlobt, wie sie es gehört hat. Der Mann ist vorausgereist, hat alles vorbereitet, Sprache gelernt, Haus gebaut und so weiter und sollte sie dann in Empfang nehmen. Sie sollte noch auf die Papiere warten und nachreisen. Einige Monate später war es dann auch soweit. Sie kam dann an am Zielhafen, aber ihr Verlobter konnte sie nicht abholen am Hafen, sondern eben nur der Leiter der Mission. Und er musste ihr mitteilen, dass ein paar Tage vorher ihr Zukünftiger verstorben ist an einer Seuche. Dann wird diese Julie zu dem Grab ihres Verlobten geführt. Und ihre Zukunft hat schon ein Ende gefunden, bevor sie überhaupt angefangen hat. Und dann schreibt diese Julie von Hausmann dieses ganz bekannte alte Lied und diese so bedeutungsvollen Worte, die wir zum Teil heute noch kennen und auch besingen. Sie sagt, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Das kann nur jemand sagen, der diese Kraftquelle in Gott auch erlebt und dann feststellt, wenn im Angesicht des Todes einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird und dann erleben darf, dass wirklich die Hände vom Herrn gehalten werden. Und Julie, sie wusste sich gehalten, auch in dieser doch so schwierigen Phase, auch in dieser Glaubensnacht. Gott hält an uns fest, er lässt uns nicht im Stich. Deswegen dürfen wir immer wieder auch beten, Hand, die nicht lässt, halte mich fest. Und deswegen sind wir auch gemeinsam unterwegs. So feiern wir heute in besonderer Weise die Kraft Gottes bei so einem Missionsfest. Keiner verbindet so mächtig wie er, keiner ist so stark wie er. Die Kraft, die uns trägt, wenn wir stolpern. Die Kraft, die uns in Liebe zusammenhält, trotz aller Unterschiede. Die Kraft, die uns treu bewahrt bis zum großen Tag, an dem Jesus wiederkommt. Und stellt euch bitte vor, die Hand, die das ganze Universum fest in Händen hält, und da zählt ja nicht nur Planet Erde dazu, die hält auch dich jeden einzelnen Tag fest. Das ist Trost. Kommen wir zum letzten Weltrekord an diesem Morgen. Wir schauen auf dieses Tierchen hier. Und zwar ist es eine Tierberühmtheit aus dem Land, wo meine Frau geboren ist, Japan, Hachiko. Ne? Hachiko, das ist ein Hund. Das war ein japanischer Akita-Hund. 1924 hat ihn sein Besitzer mit nach Tokio genommen. Der Besitzer war ein Professor, hat gelehrt an einer Universität. Und jeden Tag hat der Hund seinen Professor mit an den Bahnhof begleitet. Morgens, der Professor ging unterrichten, kam zurück und der Hund hat ihn abgeholt und mitgenommen. Jetzt hat eines Tages dieser Professor einen Herzschlag bekommen und ist verstorben. Der Hund, der Hachiko wurde dann an Verwandte gegeben, außerhalb von Tokio liegend. Aber der Hund war so gewohnt, zu sagen, jeden Tag sein Herrchen am Bahnhof abzuholen. So ist er aus der Familie entrissen, die etwa 10 Kilometer ging an den Bahnhof und war seitens jeden Tag um nachmittags 3 am Bahnhof zu sehen und er wartete auf sein Herrchen, der halt nicht kam. Das hat er 10 Jahre gemacht, dieser Hund. Deswegen gibt es in Tokio eine Statue von diesem Hund und er wird nach wie vor als eine Tierberühmtheit gefeiert, dieser Hund. Warum? Weil er der Inbegriff der Treue ist. Ja? Der Inbegriff der Treue. Und das ist das, was Paulus eben auch an diesem Text feiert, an Gott feiert. Und das ist der letzte Punkt. Gott garantiert Jesus Gemeinschaft. Keiner ist so treu wie er. Denn Gott ist treu durch ihn, ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn, mit seinem Sohn jetzt und für immer verbunden zu sein. Paulus fasst hier in einem Satz zusammen, was eine der stärksten und tröstlichsten Aussagen der ganzen Bibel ist, dass Gott treu ist. Gott ist treu. Sein Ja bleibt ein Ja und nicht ein Vielleicht, mal gucken. Sein Ruf bleibt bestehen. Der Ausdruck Gott ist treu, der taucht auch im Alten Testament schon auf, wie ein roter Faden zieht sich der durch die Bibel. So erkenne nun, dass der Herr dein Gott ist. Gott ist der treue Gott, der den Bund und die Gnade bewahrt bis in 1000 Generationen. Und der Trost ist eben auch der, dass Gott treu ist, wenn wir untreu sind. Das schreibt Paulus ja auch. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Gottes Treue hängt nicht an unserer Leistung, hängt nicht an unserer Performance, würden vielleicht die Jüngeren sagen. Sie ist nicht fragil, sie ist auch nicht launisch, nicht abhängig von unserer Stimmung, auch nicht von unserem geistlichen Zustand. Gott ist treu, weil er Gott ist. Weil er Gott ist, darum ist Gott treu. Und deswegen verbindet Paulus diese Treue Gottes unheimlich mit unserer Berufung. Gott ist treu und deshalb hat er uns berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn. Wir denken ja sehr oft, wir sind berufen von Gott, um etwas zu tun, nicht wahr? Wir sollen was machen, wir haben einen Auftrag, wir sollen uns einsetzen für die Menschen. Wir sind berufen, was zu tun. Falsch. Wir sind nicht in erster Linie dazu da, um irgendwie etwas zu tun, sondern zunächst mal zu sein. Wir sind eingeladen und gerufen in die Gemeinschaft mit Jesus Christus. In Markus 3 heißt es, dass Jesus die Jünger gerufen hat, ihm nachzufolgen, zunächst mal, dass sie bei ihm sein sollen. Und dann hat er sie ausgesendet. Also vor dem Tun kommt immer auch das Sein. Wir dürfen nicht vergessen, dass bei Christus vor der Aufgabe die Annahme kommt, vor dem Verhalten, das Verhältnis und von der Berufung etwas zu tun, die Beziehung steht. Und weil Gott treu ist, lädt er uns immer wieder ein und ruft uns zurück in die Gemeinschaft. Auch wenn wir uns entfernen von ihm, wenn wir uns ablenken lassen, seine Treue ist das Fundament für unsere Gewissheit. Deswegen gibt es ja auch das alte Lied, bleibend ist deine Treue. Ich schließe. Paulus hat uns heute 3 Weltrekorde vor Augen geführt. Und ich hoffe, wir kommen ins Staunen über diese Weltrekorde. Es ist die Gnade, niemand ist so großzügig wie er. Es ist die Kraft, niemand ist so stark wie er und seine Hand, die hält im Leben wie im Sterben. Und seine Treue, niemand ist so verlässlich wie er. Und diese Rekorde sind unvergleichlich. Unvergleichlich, sie sind ewig und sie werden uns letztlich in Jesus geschenkt. Amen dazu. Gott misst Größe nicht an Reichtum, an Erfolg und Applaus. Wir müssen keine 505 Kilo stemmen. Wir müssen nicht 3 Stunden lang klatschen oder irgendwie Gott beeindruckt mit irgendetwas. Wir dürfen einfach vertrauen. Darauf kommt es an. Gottes Leistung zählt und sie reicht aus. Deswegen gilt nicht, ich schaffe, darum bin ich, sondern Gott schafft, darum bin ich und darum werde ich sein und bleiben. Amen.